Je bent immer noch auf Radio Lora, 104,5 MHz. Im Rahmen des offenen Politkanals hört ihr immer noch die Sendung zum Befreiungskampf in Peru. Es handelt sich dabei um ein Gespräch mit einem Genossen der UDP, einer außerparlamentarischen revolutionären Organisation von Peru. Wir machen jetzt weiter mit der nächsten Frage.
Gibt es Beziehungen zwischen der UDP und der Tupac Amaru oder der Tupac Amaru mit den Frentes de Defensas?
Frente de Defensa. Es el, la sigla Frentes de Defensa de los Intereses del Pueblo, es FEDIPS, ¿no? Bueno, yo dije que la UDP es una organización política que actúa públicamente en el Perú.
Ich sagte, dass die UDP eine politische Organisation ist, die in Peru öffentlich arbeitet. Wir sind eine unabhängige politische Organisation, bis jetzt nicht parlamentarisch. Wir haben keine Kandidatinnen, keine Abgeordneten, Senatorinnen. Aber dies ist ein Thema, über das wir auch viel diskutiert haben. Nicht, weil wir denken, dass die Teilnahme im Parlamentarismus ein Problem strategisch prinzipieller Art ist, das ist eine Frage der Taktik. Und wir meinen, dass die Linke in einem Land, das wie unseres in einer Krise steckt, ihren fundamentalen Existenzgrund in der Arbeit mit der Volksbewegung, in der Organisation, in der Volksmacht, in der Selbstverteidigung und so weiter hat. Wir haben unser Lokal, wir haben unsere nationale Direktion, wir nehmen mit Publikationen, mit Kampagnen teil, wir haben Beziehungen zu anderen Parteien. Wir haben auch klare Gründe, um zur Überzeugung zu gelangen, dass es mittels der friedlichen Methoden wie parlamentarischer oder politischer Art nicht möglich ist, die Situation in Peru zu verändern, sondern dass es definitiv die Gewalt des Volkes sein muss, die der Gewalt des Systems antwortet. Deshalb haben viele in der UDP einen politischen Ausdruck oder den legalen Arm der MRTA, des Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, der revolutionären Bewegung Tupac Amaru gesehen. Wir haben diese Situation weder akzeptiert noch negiert. Die UDP ist eine Organisation, die Autonomie hat, um ihre Sichtweisen zu unterbreiten. Sie ist eher eine Strömung, eine Bewegung. Wir denken, dass wir mit vielen anderen Sektoren zusammenarbeiten müssen und dass wir in der Praxis mit vielen Vorschlägen des Tupac Amaru übereinstimmen, die nach unserem Urteil eine Organisation ist, die mit der Waffe in der Hand kämpft und die Vorschläge hat, die mit den unseren übereinstimmen. Es ist eine Organisation, die die Erfahrung des lateinamerikanischen Kampfes seit dem vergangenen Jahrhundert aufnimmt, die 30 Jahre seit der kubanischen Revolution, die Erfahrungen Nicaraguas, El Salvadors, Guatemalas, aller Länder Lateinamerikas. Es ist eine Organisation, die sich noch nicht dem pro-sowjetischen, pro-chinesischen, pro-albanischen Tendenzen zuschreiben lässt, die jetzt bankrott gegangen sind. Noch vor einigen Jahren war in der Linken in unserem Land entweder alles pro-albanisch, pro-chinesisch, pro-trotzkistisch, pro-sowjetisch, aber es gab keine peruanische, also keine pro-peruanische. Wir interessierten uns nicht für unsere eigene Geschichte, unsere eigenen Kämpfe und wir spalteten uns, weil die einen dachten, dies sei die korrekte Tendenz oder die These des Aufstands der Oktoberrevolution oder sie befürworteten die These des Volkskrieges aus dem China der 20 oder 30 Jahre und so weiter. Es gab dann eine Tendenz, die sich davon loslöste. In ihren Dokumenten hält die Tupac Amaru fest, dass ihre Herkunft in der lateinamerikanischen Linken zu finden ist. Sie schreiben sich dem Marxismus-Leninismus zu und kämpfen für die Revolution und für die Machtübernahme. Sie bauen hauptsächlich auf der Geschichte unseres Volkes auf. Den Namen Tupac Amaru zu übernehmen bedeutet, den Namen eines Anführers der Indigenas einzufordern, der im 18. Jahrhundert gegen den spanischen Kolonialismus kämpfte. Wir haben also keine Probleme, wenn wir als Ausdruck Fassade der MRTA bezeichnet werden, da haben wir keine Angst. Wenn wir übereinstimmen, ist das gut und vielleicht werden wir unseren Kampf mit dieser oder anderen Organisationen zusammenschließen. Wir sind Teil eines Prozesses und nicht mehr. Wir sind Teil mit den Verteidigungsfronten, der Frentes de Defensa und den Organisationen, die das Volk hat. Die ArbeiterInnenorganisationen, Bauer-Bäuerinnen-Organisationen, die Frauenorganisationen. All diese organisierten sich in den Verteidigungsfronten und in der Nationalen Volksversammlung, der AMB, die auch eine Erfahrung ist, die in Peru zu machen versucht wurde. Diese Frentes de Defensas der Departamente und Provinzen versuchten sich in der AMP, also der Nationalen Volksversammlung, zu vereinen, die sich 1987 in Lima gebildet hatte. Ab mit jenem Fehler der Linken, Fehler des Bürokratismus, wurde diese Versammlung hauptsächlich durch den Revisionismus etwas gebremst. Der MRTA sagt, dass er diese Organisationen respektiert und mit ihnen zusammenarbeitet. Volksorganisationen, die im Kampf entstanden sind, und dass die Rolle, die einer politisch-revolutionären Organisation zukommt, jene ist, innerhalb dieser Organisation zu arbeiten, um ihnen auch eine politische Orientierung zu geben. Dies erscheint uns als richtig und stimmt mit den Vorschlägen, die wir als politische Organisation haben, überein. Der MRTA arbeitet sowohl in der Stadt wie auf dem Lande.
La embajada italiana y algunos de los países esto, capitalistas que han entrado en la guerra del Golfo. Cuando los norteamericanos.
Die Praxis der MRTA ist oft mit Anschlägen gegen US-Einrichtungen, so zum Beispiel als Libyen von der US-Luftwaffe bombardiert wurde oder als die GenossInnen vom M19 im kolumbianischen Justizpalast massakriert wurden oder jetzt gegen Multis und Botschaften der Länder, welche an der Seite der USA im Golfkrieg teilnahmen. Oder auch, wenn zum Beispiel ein Richter gegen eine Gewerkschaft vorgeht, macht die MRTA eine Aktion gegen ihn. Die politischen Ziele der MRTA, neben dem, dass er sie publiziert und fördert, dienen dazu, in Übereinstimmung mit der Volksbewegung zu handeln, was uns als eine korrekte Politik erscheint. Und sie haben vorgeschlagen, ihre bewaffneten Aktionen gegenüber den Aktionen des Feindes zu differenzieren, abzugrenzen. Dies bedeutet, dass das Leben eines Polizisten, der sich ergeben hat und gefangen ist, respektiert wird und dass er geheilt wird, wenn er verletzt ist. Dies innerhalb des Kriteriums einiger internationaler Abkommen über Kriege und Konflikte. Und so nicht die gleichen Formen anzuwenden, wie sie die faschistische Repression benutzt, wie Foltern und so weiter. Das scheint uns eine vertretbare Politik zu sein, die viele Volkssektoren als nötig ansehen, weil niemand die Gewalt will, weil sie in Peru sehr hart ist. Neben der Wirtschaftskrise, dem Hunger, dem Elend, die Angelegenheit der andauernden Repression von Folter, Verschwindenlassen und Morden. Eine Anstrengung zu unternehmen, um zu sehen, wie Mensch zu diesem Ziel kommt und vor allem die Regierungen zu demaskieren, das heißt ihnen sagen, dass sie, wie wir, diese minimalen Prinzipien des Kampfes einhalten sollen. Aber das machen sie natürlich nicht. Das Problem ist, vor dem Volk zu verkünden, dass der Krieg des Volkes gerecht ist und dass ihr Vorgehen kriminell, reaktionär ist. Darum geht es politisch gesehen.
Oft wurde der MRTA mit dem M19 und anderen Guerilla-Projekten Lateinamerikas verglichen, die schließlich immer mehr im Rahmen des Druckausübens auf die Regierungen mittels Waffen endeten. Schlussendlich ging es dabei nur um eine Verbesserung des Lebens im System als ein Kampf für die Reform. Viele legten die Waffen nieder, wie die M19 und Alfaro Vive in Ecuador. Ein Ausdruck davon war vielleicht die Waffenruhe, als Alan Garcia in Peru die Macht übernahm. Aber auch als Fujimori an die Macht kam, konnte Mensch in Mexiko in Zeitungen lesen, dass der MRTA einen Waffenstillstand anbiete. Vielleicht kannst du etwas dazu sagen, wie ihr dies als UDP seht.
Primero habríamos que remitirnos a los documentos mismos de estas organizaciones y a su práctica. Son los dos elementos que nos quedan. las propuestas escritas, sus documentos, pero al mismo tiempo también su práctica, ¿no? No solamente documentos, sino solo la práctica.
Zuerst müssen wir uns den Dokumenten und der Praxis dieser Organisation zuwenden. Es sind dies die zwei Elemente, die uns zur Verfügung stehen. Die schriftlichen Vorschläge, ihre Dokumente, aber gleichzeitig auch ihre Praxis. Nicht nur Dokumente und nicht nur die Praxis, sondern was es ist, das sie dazu bewegt, auf eine Art zu handeln. In diesen Dokumenten können wir zwei Teile lesen. Im einen publizieren sie zum Beispiel ihre Statuten und sie unternahmen Anstrengungen, alle ihre Vorschläge zu publizieren. Und in den Statuten heißt es, der MRTA, ich lese nur einen kurzen Abschnitt, um sehen zu können, ob es mit dem M19 vergleichbar ist. Der M19 entsteht, wenn ich mich nicht täusche, als Ausdruck einer Wahlfarce, die es in Kolumbien gegen Rojas Pinilla gab. Rojas Pinilla nahm vormals eine führende Position in der Diktatur ein. In den 70er Jahren beteiligt er sich an den Wahlen und es gibt eine Wahlfarce gegen ihn. Und die Leute gehen in die Opposition, noch unter einem anderen Namen, und übernehmen dann den Namen M19. Und nach Rojas Pinilla war es seine Tochter, die eine politische Bewegung anführte, immer noch politischer Art des Widerstandes. Und danach, mit der jahrelangen Geschichte der Gewalt, die es in Kolumbien gibt, gehen einige in die Berge. Ihre Ursprünge sind also nicht in einer Organisation, die um die Macht und für die nationale Befreiung kämpft. Dies muss Mensch historisch gesehen zur Kenntnis nehmen. Der M19 hat meines Wissens nie einen solchen Vorschlag unterbreitet. Aber er kämpft in Kolumbien und ging mit den Waffen in den Händen. Und dies kann Mensch, obwohl es nicht strikt revolutionär ist, teilweise als positiv ansehen. Mit Bezug auf die kolumbianische Realität. Der MRTA entsteht nicht aus einer solchen Erfahrung. Und er sagt, der MRTA sei der Embryo des Aufbaus der Partei der peruanischen Revolution. Er ist die politisch-militärische Organisation der Arbeiterinnenklasse, der Bäuerinnen und Bauernschaft und aller Ausgebeuteten und Unterdrückten unserer Heimat, deren Ideologie der Marxismus-Leninismus ist. Unser Ziel ist es, zu kämpfen, um die bürgerliche Macht zu zerstören und die Errichtung einer Volksmacht, die uns in Richtung einer freien Heimat, einer Gesellschaft ohne Unterdrücker und Unterdrückte, in der die Gerechtigkeit, die Solidarität, die Freiheit und das menschliche Wohlergehen herrschen, der Sozialismus. Dieser Kampf ist und wird ein Kampf sein gegen die Feinde des Volkes und der Heimat. Um den Sieg zu erringen, müssen die Volksmassen auf ein Sonderkommando der politischen und militärischen Avantgarde zählen können, die fähig ist, den revolutionären Krieg des Volkes anzuführen, der den einzigen Weg zur Revolution in unserer Heimat darstellt. Die Organisation, die Kader, die Aufgaben und die Funktionen, die materiellen Ressourcen, die moralische Kraft, der Intellekt werden im Dienste dieser Machtstrategie stehen. Dies ist es, was der MRTA vorschlägt, was sehr verschieden ist zum M19, der eine Organisation ist, von der ich nie gelesen habe, dass sie ein revolutionäres Projekt dieser Natur unterbreitet hätte. Mensch könnte sagen, dass dies eine deklaratorische Sache wäre, dass Mensch dies anhand des politischen Projektes und des bewaffneten Kampfes überprüfen sollte.
Kannst du etwas zu den Differenzen zwischen euch, also der UDP und der PCP Sendero Luminoso, sagen?
Nosotros partimos del hecho de que reconocemos que la lucha armada es legítima. No tenemos problema en ese aspecto. Para nosotros la violencia es una forma de poder enfrentar los problemas del país.
Wir gehen von der Tatsache aus, dass der bewaffnete Kampf legitim ist. Damit haben wir keine Probleme. Für uns ist die Gewalt eine Form, um den Problemen des Landes zu begegnen. In diesem Gesichtspunkt gibt es keine Differenz mit dem MRTA und mit Sendero Luminoso. Wir denken, dass die ideologischen Vorschläge Sendero Luminosos, eine marxistisch-leninistisch-maoistische Partei zu sein, mit dem Gedankengut Gonzalo, also ihres Präsidenten Guzmán, sich nicht an eine Realität wie die unsere anpasst. Ausgehend von diesen ideologischen Vorschlägen ist Peru für sie ein semi-feudales Land und konsequenterweise muss es ein demokratischer Weg vom Land in die Stadt, ein Volkskrieg vom Land in die Stadt sein, wo eine volksdemokratische Etappe neuen Typs durchschritten werden muss und anschließend in Richtung Sozialismus weitergeführt wird. Dies ist eine Konzeption, die sie als ideologisch-politische Konzeption zu einer bestimmten Praxis führt. und nicht nur, weil wir glauben, dass diese These die adäquat und wichtig war für einen revolutionären Prozess in den 20er oder 30er Jahren in China, von dem wir, wenigstens in meinem Fall, da ich zu den Ältesten gehöre in der UdP und in den 60er Jahren, als es denn mir die Bewegung der revolutionären Linken gab, daran teilnahm. Wir haben also mit großem Respekt und mit Beachtung dies verfolgt und wir meinen, dass angesichts der chinesisch-sowjetischen Polemik der 60er Jahre die chinesischen Vorschläge angebracht waren. Sie unterstützten und arbeiteten für die Befreiung in den anderen ausgebeuteten Ländern, im Unterschied zur UdSSR, die die friedliche Koexistenz vorschlug und nicht diese Probleme zu lösen.
Porque ellos se consideran la vanguardia y el partido y el único partido de la revolución peruana y excluyen cualquier otra posibilidad de otras fuerzas políticas que puedan trabajar en el Perú. Todo el que no está
Sendero Luminoso betrachtet sich als die Avantgarde, die Partei und die einzige Partei der peruanischen Revolution und schließt jede andere Möglichkeit andere politische Kräfte aus, die in Peru arbeiten könnten. Alles, was nicht in der kommunistischen Partei ist, ist für sie Revisionismus oder im Dienste des Sozialimperialismus. Und in der Praxis ist es auch so, dass wenn die Massenorganisation nicht der Linie der KP, Sendero Luminoso, entsprechen, so sind es keine Organisationen, die der Revolution dienen. Und sie müssen Organisationen bilden, die der Partei entsprechen. Sie sagen es, und ich glaube auch die Dokumente des Präsidenten zu haben, dessen Interviews, dieses Interview, das in Peru veröffentlicht wurde. Hier sagen sie es sehr klar, dass sie durch die Partei gebildeten Organisationen Volksfronten der Partei gründen müssen, innerhalb der Arbeiterinnenklasse, der Bäuerinnen und Bauernschaft, in den Volksmassen. Und dass die anderen Organisationen Bestandteile des schwarzen Revisionismus wären und demzufolge bekämpft werden müssten. Dies ist ein sehr wichtiger Unterschied zu uns, wie jemand mit den Beziehungen zwischen der Avantgarde, der Partei und den Volksmassen umgeht. Wenn wir annehmen, dass wir alleine die Wahrheit haben und dass die Partei aufhört, ein Mittel, ein Instrument zu sein, sondern zu einem Ziel in sich selbst wird, so werden alle Methoden für gültig angesehen. Dies ist ein Unterschied, den es gibt, und der Umgang und die Beziehungen, die es zu den Massenorganisationen gibt. Ich wiederhole, wir respektieren sie, auch wenn wir sehen, dass es viele gibt, die noch auf einem rückständigen Niveau sind, aber Ausdruck des Volkes sind und Mensch muss dorthin gehen, um das Bewusstseins- und Politisierungsniveau zu heben. Aber nicht um die Kriterien und Ideen, die die Organisation, die Partei und die Parteichefs haben, aufzuzwingen. Dies ist ein großer Unterschied. Im Übrigen widersetzten wir uns dem bewaffneten Kampf und der Gewalt aus dem Guerillakampf nicht. Wir glauben, dass dies der richtige Weg ist, den es braucht. Aber die Formen, die Methoden und die Konzepte sind verschieden. Und wir haben das Recht, uns sogar zu irren. Was nicht sein kann, ist, dass jemand einfach sagt, schau, du täuschst dich und dich angreift. Was wir denken ist, dass es falsch ist, wenn jemand mit dir nicht nur diskutiert, sondern dich als Feind betrachtet und physisch eliminiert. Denn wenn er mich umbringen will, muss ich mich verteidigen. Und ich verteidige mich mit Ideen. Und wenn er mich angreift, so verteidige ich mich mit allen Mitteln, mit denen er mich angreift. Und das ist eine leidvolle Sache in Peru. Denn wir wissen, dass es einen Hauptfeind gibt, der dort ist. Den Imperialismus. Und dies ist ein unaufhebbarer Gegensatz, der mit dem Klassenfeind besteht. Und im Volk können wir nicht Feinde dieser Natur haben. Die Widersprüche innerhalb des Volkes müssen wir als lösbare und sich nicht grundsätzlich widersprechende betrachten. Und Sendero Luminoso polarisiert diese Gegensätze innerhalb dieses Volkes wie unauflösbare Gegensätze, wie wenn wir der imperialistische Feind wären. Und dies ist absurd. Wir können dies nicht akzeptieren. Dies ist keine revolutionäre Position. Dies ist eine wichtige Differenz zu Sendero Luminoso. Und ich wiederhole, allein die Dokumente der Organisation betrachtend und ihre Praxis, was das Fundamentale ist, um zu sehen, wie es ist, lässt sich dies feststellen. Ich sehe hier in Europa eine Zeitung, den Diario Internacional, den Luis Arce Borja in Brüssel herausgibt. Und wenn ich einen Artikel über den MRT anschaue, sehe ich, dass es ein Artikel voller Angriffe ist, nichts mehr. Es ist unmöglich, auf diese Weise politisch zu diskutieren. Etwas anderes ist es, wenn Sie mir sagen würden, schau, die UDP betrachtet Peru als ein abhängiges kapitalistisches Land. Die GenossInnen der UDP täuschen sich, weil das Land nicht ein abhängiges kapitalistisches ist, sondern semi-feudal. Und zwar deswegen und deswegen. Gut, dann überzeugt er mich vielleicht und ich habe mich getäuscht. Aber dass er nicht sage, schau, die UDP sind ein paar ReformistInnen, weil Walter Palacio durch Europa reist. Dies ist nicht Politik, das ist nicht diskutieren. Oder dass Victor Bolay, der ein Anführer der UDP ist, der vor 15 Jahren Aprist war und deshalb, weil er Aprist war, schon disqualifiziert sei. Was für eine Art Diskussion ist dies? Wenn Fidel Castro mit der orthodoxen Partei, mit Chivas war, in Kuba, und wenn Che Guevara nie ein Marxist war, sondern ein Arzt, der auf Abenteuerreise durch Lateinamerika ging und sich dann in den Kampf integrierte und sich im Kampf in der Praxis zum Revolutionär entwickelte, das ist doch keine Art des Diskutierens. Aber jeder Artikel Sendero Luminosos ist ein Angriff dieser Art, um die Leute zu disqualifizieren. Und dies können wir nicht erlauben, können wir nicht akzeptieren.
Levántese, compañero, que solo fue una batalla. La guerra la ganaremos haciendo una gran muralla. La guerra la ganaremos haciendo una gran muralla. La guerra la ganaremos cuando aprendamos a ver que si la clase unida, nadie la puede vencer. Que si la clase está unida, nadie la puede vencer. Nunca fue herido de dónde está el pueblo y no donde el gran señor, y ella está
auch Radio Lore 104,5 MHz. Das ist die Sendung zum Befreiungskampf in Peru im Rahmen des offenen Politkanals. Jetzt bevor wir zur nächsten Frage übergehen, wo es weiter um die Differenzen der UDP, MRTA und der PCP Sendero Luminoso und weiteres geht, noch eine kleine Richtigstellung. Vorher in der Übersetzung wurde gesagt, irrtümlicherweise haben wir das falsch übersetzt. Und wir haben gesagt, dass Victor Polay ein führendes Mitglied in der UDP ist. Dem ist nicht so. Victor Polay ist eine führende Person in der Guerilla-Organisation MRTA.
So wie du es aufzeigst, ist es klar, dass es nicht geht, die Gegensätze so zu diskutieren. Aber ich sehe, dass ein Teil dieses Konfliktes auch aus der Phase des Beginns des bewaffneten Kampfes 1980 stammt, wo ein großer Teil der Linken sich gegen den bewaffneten Kampf des PCP stellte, weil sie dachten, die Armee werde diese Leute in ein paar Jahren erledigen. Und es wurde auch politisch Propaganda gegen den bewaffneten Kampf betrieben von Seiten dieser Linken. Ich weiß nicht, wo die UDP in dieser Zeit stand. Ich will nur etwas klären, dass es diese Geschichte der Entsolidarisierung der Linken mit dem bewaffneten Kampf seit 1980 gibt. Eine Geschichte, die auch wichtig ist, um den jetzigen Konflikt zu verstehen. Wenn du jetzt nur die Endformulierung, wie zum Beispiel Reformistinnen, Ultralinke, nimmst, kann das nicht ganz verstanden werden.
Cierto eso. Las actitudes políticas tienen base también en parte de la historia y de las contradicciones que hay en la izquierda. Pero la historia revolucionaria en el Perú no empieza en el 80, ni empieza con Sendero Luminoso.
Dies stimmt. Das politische Benehmen basiert auch auf Teilen der Geschichte und Gegensätzen, die es in der Linken gibt. Aber die revolutionäre Geschichte beginnt in Peru nicht 1980, auch nicht mit Sendero Luminoso. Ich selber habe bereits 15 Jahre früher, 1965, Erfahrungen im bewaffneten Kampf gemacht. Der bewaffnete Kampf beginnt nicht 1980, sondern wenn du willst, in der neuen Form 1965. Was Vladimir und Ruiz de la Puente Uceda und Guillermo Lovatón und Máximo Velando? Sie waren Genossen, die mit der Waffe in der Hand kämpften, in Cusco und Junín. Und diese Guerilla-Erfahrung aus dem Jahre 1965 widersetzte sich die gesamte Linke. Einige offen, andere auf heuchlerische Art. Sie sagten, wie gute Burschen sie sind. Sie geben ihr Leben her, aber sie spinnen, sie täuschen sich, sie machen keine Arbeit mit den Massen und ließen uns alleine. Aber wenn jemand Fortschritte macht, sieht er oder sie, dass das Volk und andere Kräfte Vertrauen haben und sich anschließen. Also, erstens ist es nicht ab 1980, der Aktion Sendero Luminosos, sondern früher, um 1965, als es auch bewaffneten Kampf gab. Ich glaube, hier gibt es einen unqualifizierbaren Subjektivismus Sendero Luminosos. Für sie beginnt die Geschichte 1980 mit dem PCP Sendero Luminoso. Für sie existiert 1965 nicht, oder es war damals etwas, das keine Wichtigkeit hat. Sie nehmen nicht einmal die Kampferfahrungen des peruanischen Volkes auf, weder Mariátegui mit dem 8-Stunden-Kampf noch vorher den Widerstand gegen den spanischen Kolonialismus. Nein, es ist Mao Zedong, ein wichtiger internationaler Führer, aber die Kämpfe unseres Volkes finden in ihren Dokumenten keine Beachtung. Wir glauben, dass die Unterstützung, die eine Reihe von Leuten geben kann, eine gute Unterstützung ist. Vielleicht sind sie nicht fähig, ein Gewehr in die Hand zu nehmen, in eine revolutionäre Organisation einzutreten, aber die Revolution macht das Volk, die Volkssektoren. Und schau, genau da am Ende dieses Dokumentes des Zentralkomitees des MRTA richtet es eine Reihe von Botschaften an diverse Sektoren des Volkes. Botschaften an die Arbeiterinnenklasse und die Volksbewegung zum Beispiel. Eine spezielle Botschaft an die Bäuerinnen und Bauern, eine Botschaft an die Frauen Perus, eine Botschaft an die Basis von Izquierda Unida, dieser reformistischen Parteien. Es beinhaltet eine Botschaft an die peruanische Jugend, an die ChristInnen an der Basis, eine Botschaft an die Militanten des PSP Sendero Luminoso. Auch hier sagen wir, GenossInnen, wir sind im gleichen Kampf, wir können uns nicht bekämpfen, aber ihr tötet unsere Militanten und wenn ihr sie umbringt, werden wir antworten. Wir hoffen auf die Einheit. Hier steht es. Wenn wir Revolutionäre wenigstens ein minimales Niveau an Einheit in der Aktion gegen den gemeinsamen Feind erreichen, so wird es unser Volk sein, das als Sieger daraus hervorgeht. Und diese Fähigkeit unsererseits wird ein großer Schritt sein, um das Morgen mit Gerechtigkeit und Freiheit zu erreichen, etc. Dies ist eine Botschaft an die Basis von Sendero Luminoso und eine Botschaft an die Militanten der APRA und schließlich an die Basis des Militärs und der Polizeikräfte, um sie aufzufordern, sich nicht in Mörder ihres Volkes zu verwandeln. Ich glaube, dies ist eine gute Konzeption, um sich an die Volksbewegungen, an die Basis zu richten, sie zu gewinnen und integrieren und nicht uns zu isolieren. Wenn wir uns isolieren, hat der Feind einfaches Spiel, um uns zu schlagen und zu eliminieren. Wir verstehen also nicht, wie Sendero Luminoso alles unternehmen kann, um sich zu isolieren. Sie sind die Einzigen. Es gibt keinen revolutionären Prozess, weder in Lateinamerika noch irgendwo auf der Welt, der nicht einzig Ausdruck Sendero Luminosos wäre. So sehen Sie es. Und für Sie zählt der Marxismus-Leninismus und der Maoismus als die dritte und höchste Etappe des Marxismus. Dies unterbreiten Sie. Aus unserer Sicht ist dies etwas des Typs Idealismus, das sich nicht sehr der Realität annimmt.
Mir würde es gefallen, wenn du etwas über die Kampfmethoden Senderos erzählen könntest. Hier erscheinen kleine Meldungen, die besagen, dass sie wieder Leute umgebracht haben. Und es ist für uns eine Schwierigkeit, dies zu interpretieren, da wir nicht wissen, ob etwas daran ist oder ob es Desinformation von Seiten der Transnationalen ist. Es würde mir gefallen, wenn du dazu etwas sagen könntest. Eine andere Frage, die ich anhängen möchte, ist, als du die Statuten Tupac Amarus gelesen hast, hieß es, dass sie sich als Embryo einer zukünftigen revolutionären Partei verstehen. Soll dies heißen, dass sie sich als Teil einer Struktur der Avantgarde betrachten, wo sich andere Sektoren eingliedern können, also im Sinne eines Übergangs im Kampf?
Así es. Esta última pregunta y lo que tú más o menos te planteas, así lo consideran ellos. Al decir que es un embrión, un germen, una parte, consideran que...
So ist es. Diese letzte Frage und das, was du etwa schilderst, so sehen sie es auch. Mit Embryo, Keim, einem Teil wollen sie sagen, dass sich die Avantgarde im Kampf selbst schafft. Auf jeden Fall ist es keine voluntaristische Sache. Es muss eine politisch-militärische Organisation gebildet werden, aber diese Organisation muss dazu bereit sein, sich oder ihre Erfahrungen oder andere, wenn sie besser und korrekter sind, in den Kampf des Volkes zu integrieren. Und dort entsteht die durch das Volk anerkannte Avantgarde. Das ist es, was sie in ihren Statuten vorschlagen. Hier gibt es auch eine Differenz, denn der PSP Sendero Luminoso sagt, wir sind die Avantgarde und damit hat sich's mehr oder weniger. Dieses Dokument des Zentralkomitees stammt aus dem September 1988. Da sah mein Mensch schon die Probleme in Osteuropa. Mehr oder weniger kannte Mensch sie oder sie hatten noch, aber sie hatten noch nicht das Entwicklungsniveau von 1989-90 erreicht. Ich glaube, das Dokument nimmt die Erfahrungen von früher aus Peru auf. 1965 bezeichnete sich der MIR auch als Teil, als ein Keim, ein Embryo des Aufbaus der Avantgarde der Partei. Und der MRTA nimmt einen Teil der Erfahrungen der 60er auf. Logischerweise beeinflussen die Ereignisse Osteuropas die letzten Dokumente eines dritten Treffens des Zentralkomitees, die ich jetzt nicht dabei habe, die kleiner sind. Aber um mich nur auf dieses eine Dokument zu beziehen, das mit der Geschichte des peruanischen Volkes beginnt, was sehr wichtig ist. Um unsere eigenen Wurzeln wieder zu erlangen, wenn wir einen Befreiungsprozess unseres Volkes führen möchten, müssen wir unsere eigene Geschichte kennen. Es ist dies ein sehr allgemeiner Überblick über die Geschichte des peruanischen Volkes seit der vorspanischen Epoche. Und nachher, nach dieser historischen Information zum peruanischen Volk, folgen auch die Konzeptionen über den Charakter der peruanischen Gesellschaft und danach, was alle Parteien mehr oder weniger entwickeln, der Charakter der peruanischen Revolution. Welcher Typ von Revolution es ist, den Mensch konstruieren will, und nachher Abschnitte über das Programm, die Partei, über die Linie der Massen, über die politisch-militärische Linie und all das. Nun, zu den Nachrichten, die es gibt über das Agieren Sendero Luminosos. Ich möchte klar sagen, dass wir nicht die Kritik teilen, die die Rechte macht und die Zeitungen, die internationale Presse. Für sie ist Sendero Luminoso eine Gruppe von Teufeln, Verrückten, was weiß ich, FanatikerInnen, die morden, morden und morden. Wir haben nicht eine Position der Kritik der Rechten, überhaupt nicht, und auch nicht den Standpunkt der reformistischen Linken Perus. Wir glauben, dass viele Sachen, die publiziert werden, nicht der Realität entsprechen, dass die Transnationalen deformieren und drucken, was ihren Interessen entspricht. Vielleicht ist dies einer der Faktoren, die im Ausland so gewirkt haben, dass einige Sektoren Sendero Luminoso mit gewissen Sympathien betrachteten. Weil sie sagen, wenn die France Presse und die UP so oft Sendero Luminoso attackieren, so muss an dieser Organisation etwas Gutes dran sein. Und deshalb werde ich sie unterstützen. Nehmen wir einen Fall. Von 100 Aktionen von Eliminierungen von Bäuerinnen und Bauern sind 80 oder 70 von paramilitärischen Gruppen von der Armee der Regierung begangen worden. Und etwa 20 oder 15 sind effektiv von Sendero Luminoso verübt worden. Und sie haben sie auch für sich in Anspruch genommen in ihren Zeitungen. Sie nehmen an, dass es eine Autorität gibt, die ein Feind ist, dass es einen Volksanführer gibt, der nicht mit ihren Vorschlägen einverstanden ist, und sie eliminieren ihn. Dies ist eine Praxis, die sie kennen, und es ist in Peru keine Erfindung, wenn jemand sagt, um Sendero anzugreifen, sie haben gemordet. Ich sagte am vergangenen Abend den GenossInnen, dass ein Anführer der UDP, Luis Aguilar Romani, durch Sendero Luminoso umgebracht worden ist und dass gleichzeitig Sendero einige Basismitglieder des MRTA ermordet hat, in einer Zone auf dem Land. Innerhalb dieser Praxis heißt es, wer nicht mit mir einverstanden ist, muss nicht weiter existieren, oder es gibt die Tatsache, dass sie einige französische KooperativistInnen umgebracht haben, die in Peru arbeiteten, innerhalb eines Assistenzprogrammes wahrscheinlich. Mit dieser Praxis bin ich nicht einverstanden, aber ich anerkenne, dass es einige EuropäerInnen gibt, die nach Nicaragua, Mexiko oder Peru arbeiten gehen wollen und die nicht alle CIA-Leute sind, weil sie weiße sind und blondes Haar haben. Ich kann nicht in allen einen Feind sehen, die Englisch, Französisch oder Deutsch reden. Sendero Luminoso sah eine Gruppe von KooperativistInnen und eliminierte sie, weil sie der Meinung sind, dass diese gegen einen Prozess arbeiten und Illusionen und Erwartungen wecken in der Bäuerinnen und Bauernschaft. Deshalb müssen sie eliminiert werden. Sendero Luminoso benutzt zweifelsohne diese Formen. Sie haben ihre Gründe, sie rechtfertigen dies. In einigen Fällen ist dies aus unserer Sicht eine Unfähigkeit gegenüber der Notwendigkeit zu gewinnen. Schaut, GenossInnen, eine revolutionäre Bewegung, eine revolutionäre Aktion ist eine Aktion der Überzeugung, ist eine Aktion des Gewinnens, des Bewusstseins und des Herzens des Volkes und der Militanten, mit Gründen und auch mit einer Praxis. Aber ich kann nicht jemanden bedrohen, ihm oder ihr etwas aufzwingen, durch Furcht oder sonst wie, weil dies, wenn es mich voranbringt, keine solide Basis ist. Ich habe einigen GenossInnen gesagt, Sendero kann bis zur Machtergreifung kommen. Dies ist möglich. Aber auch wenn sie an der Macht sind, ist dies ein historisches Projekt der Niederlage, weil es nicht auf der freien, bewussten, authentischen Überzeugung des Volkes basiert. Wenn ich an den Marxismus, Leninismus, Maoismus glaube und in die Volksdemokratie neuen Typus glaube und denke, dass ich mich der bürokratischen Bourgeoisie entgegenstellen muss, all dies sind Thesen des Sendero Luminoso. Und wenn ich mich auf dieser Basis eingliedere und mein Leben einsetze, dann gut. Wenn es diese Arbeit nicht gibt, die eine sehr harte Arbeit ist, eine schwierige und Geduld erfordernde und langsame Arbeit, so kann es keine authentische Basisunterstützung, keine solide soziale Unterstützung, die das Einzige ist, was einen revolutionären Prozess stützt, geben. So sehen wir es. Und dass die Praktiken, die Sendero Luminoso benutzt, von der Reaktion benutzt werden. Wenn ich 4 oder 5 französische KooperantInnen eliminiere und nicht öffentlich gut erklären kann, wieso, weil diese europäischen Leute vielleicht eine schlimme Arbeit geleistet haben, Informationen gesammelt und sie nach Europa geliefert haben, was weiß ich, auch in diesem Fall, wenn ich es nicht erklären kann, wenn es nicht notwendigerweise eine Frage von Leben oder Tod ist, brauche ich nicht eine Front dieser Natur zu eröffnen. Die Presse und die Reaktion nehmen es auf, benutzen es und sagen, schauen Sie, wie es ist. Sie benutzen es also, um auf die beste Art die kontrrevolutionäre Kampagne zu führen. Und deshalb sagen wir, dass wenn eine politische Organisation eine Aktion durchführt, die nicht korrekt ist, den Feind bevorteilt. Und Sendero macht einige Sachen, die dieser Kampagne der Rechten dienen, ihr Motive geben.
Miren ustedes cómo es. Y pone a la opinión pública, por lo menos a algunos sectores, algunos grupos conscientes y solidarios, dice, bueno, a lo mejor no, en Europa está bien, no tengo problemas con eso. Pero el amplio sector dice sí, y en Perú también, ¿no? Dice, no es posible esto. Entonces ellos utilizan estas formas de la mejor manera para hacer esta campaña contrarrevolucionaria. Y por eso decimos que a veces la acción que una organización política haga, si no es justa y no es correcta, favorece la campaña del enemigo. Y Sendero hace algunas cosas que favorece a esta campaña para dar motivos de hacer toda esta campaña que, repetimos, nosotros no la compartimos, ¿no? De la prensa de derecha.